Ganz herzlich willkommen. Es freut uns, dass wir uns so wieder treffen können. Und ich weiss, Gott freut sich auch über dich. Und dass du da bist, um auf ihn zu hören und ihn anbeten.
Genau, ja, herzlich willkommen hier im Live-Gottesdienst. Schön, dass ihr alle da seid. Ich glaube, es ist so etwas Kostbares. Ich glaube, in dem Moment, wo wir jetzt gerade drinstehen, wird das einem ganz neu bewusst, dass wir da jetzt die Zeit dürfen geniessen heute Morgen.
Und willkommen auch euch im Live-Gottesdienst, die von zu Hause aus zuschauen. Schön, sind ihr dabei. Auf die Art und Weise, wo wir einfach gleich miteinander verbunden sind.
Wir beten jetzt einfach Gott, dass wir alle durch sein Wort heute Morgen dürfen gesegnet werden, berührt dürfen werden. Und Jesus, danke vielmals, dass der Morgen dir hören darf, dass du der lebendige Gott bist und dass du jedes, wo jetzt da innen ist, jedes, wo zuschaut, willst segnen. Und da wollen wir uns freuen für das, was du uns für uns persönlich parat hast. Amen.
Und ich bete auch für all die, die heim sind und über das Livestream zuschauen. Wir wissen, Gott, dass du gross bist und dass du ja, gleichzeitig überall kannst sein und dass du auch bei denen besonders bist und einfach dein Wort in ihr Herz leihst.
Amen. Amen. Und danke vielmals, dass du gerade in den Sinn, die jüngsten Leiter, die weg sind, so viele Leiter, die bereit sind, immer wieder sich auszurüsten, zurüsten zu lassen für dich, für dein Reich. Bis auch bei ihnen heute Morgen, erfüllt du sie mit Freude. Sagen sie als Team, dass sie miteinander dürfen, einfach wohlwollend unterwegs sein. Amen. Amen. Gott wird durch sein Wort zu uns reden. Heute, jetzt zu dir ganz persönlich. Wir sind in einer Gottesdienstserie Bibel lesen mit dem Markus-Evangelium unterwegs. Im Sinne von Lesen. Zuhören, anhören, staunen, glauben, lernen, aber hoffentlich auch anwenden. Wir wollen aufmerksam einhören in die bekannte Geschichte, die wir kennen.
Und es geht uns um Jesus. Wir wollen ihn ganz neu suchen, entdecken, sehen, staunen. Er ist unser Fokus und wir konzentrieren uns auf ihn.
Genau, um Jesus soll es gehen. Wer ist Jesus? Das ist immer die Frage, die wir uns auch stellen. Viele wissen, was er macht. Aber wir wollen entdecken, wen er es macht. Und was für eine Haltung er gegenüber den Menschen hat. Wir wollen entdecken, wie Jesus 1. Korinther 13 umsetzt oder lebt letztendlich.
Das heisst, Liebe ist geduldig, freundlich. Sie freut sich über die Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles.
Sie ist nicht neidisch, überheblich, nicht stolz und anstößig, nicht selbstsüchtig, nicht reizbar, nicht nachtragend.
Die Liebe hört niemals auf.
Wir sehen die anderen Begegnungen zwischen Jesus und den Menschen, wenn er eben genau 1. Korinther 13 immer wieder gelebt hat und umgesetzt hat. Menschen werden von Jesus wertgeschätzt, berührt, ermutigt. Jesus kümmert sich geduldig, freundlich, liebevoll um jeden Mensch, unabhängig davon, wie bedeutend oder unbekannt, wie reich oder arm, wie jung oder alt, wie sündig oder heilig er ist. Es gibt kein Mensch, der von dieser liebevollen Berührung von Jesus ausgeschlossen ist. Auch du heute Morgen.
Ja, das ist unser Jesus. Und wir wollen heute wieder ein bisschen mehr entdecken und unsere Freude und unsere Liebe zu ihm neu anfachen lassen. Bist du dabei?
Und du daheim im Livestream auch?
Und beim Lesen sind vielleicht Fragen auftaucht. Wir wollen damit in dieser Gottesdienstserie 10 Minuten Zeit geben. Da haben wir eine Sanduhr. Und einfach die Fragen, die anhand des Textes gestellt worden sind, mit denen hat sich der Dirk auseinandergesetzt und vielleicht eine Antwort gefunden. sind wir gespannt, was für Fragen gekommen sind. 10 Minuten. Yes.
So, die erste Frage finden wir in Markus Evangelium Kapitel 6, 14 bis 16. Da fragen die Menschen sich, wer Jesus ist. Sie dachten, er sei entweder Johannes, die Taufer, oder er ist Elia. Und die Frage ist, glaubte man an Wiedergeburt von Menschen? Eine sehr spannende Frage, habe ich mir selber noch nicht überlegt, muss ich ehrlich sagen. So, es war wirklich eine gute Woche für mich gewesen. So, um diese Frage zu beantworten, müssen wir zuerst mal wissen, was die Leute damals geglaubt haben. Denke ich mal, ein guter Platz anfangen. So, was sie geglaubt haben, und es gibt einen Unterschied zwischen das, was Herodes geglaubt hat, und das, was die allgemeinen Bürger geglaubt haben. Nur, dass wir das wissen. So, die Israeliten hat geglaubt, dass Elia kommen würde. Zuerst wird Elia leiblich kommen würde und dann die Messias, wird er sagen, hey, der Messias ist da. Jetzt ist es Zeit, dass Israel wieder aufstehen würde. Und das war so in den Hinterköpfen von den Menschen. Sie haben es sicher irgendwo gehört, entweder im Tempel oder wo auch immer. Und sie haben das gedacht. Und oder, sie hat auch gewusst, Mose hat gesagt, hey, einer wird kommen wie ich. Ein Prophet wie ich wird kommen und er wird euch leiten. So, sie haben gedacht, entweder ist der Typ, der jetzt vor uns steht, entweder ist er Elia oder er ist ein Prophet, von dem Mose gesprochen hat. So, da sehen wir schon, dass die Israeliten gedacht haben, hey, etwas passiert. Sie haben gewusst, etwas passiert jetzt da. Und so, und dann heute noch, wenn Juden das Passafest feiern, dann lassen sie einen Stuhl frei, weil sie denken immer noch, hey, Elia wird kommen. So, das nennen sie die Elia-Stuhl. Und dann irgendwo während des Festes öffnen sie den Tor und dann warten dann in die Hoffnung, dass Elia leiblich dastehen würde und dann die Kommen des Messias ankündigen würde. So, glaubten die Menschen an Wiedergeburt? Die Menschen, ja, aber mit einer göttlichen Mission. So, das heißt nicht, dass jeder wieder aufstehen würde und einfach herumlaufen würde, sondern einfach, wenn wir das jetzt anschauen in den Text, haben sie das erwartet, sie haben erwartet, dass Elia als Mensch da stehen würde. Wer aussieht, das weiß ich nicht. Wir finden natürlich durch die Rest der Bibel, finden wir auch Andeutungen, dass wir auch eines Tages ein himmlische Körper haben würde, wie Jesus nach seiner Auferstehung, so ist es nicht unbedingt fremd für die Bibel. So, das ist so zu unserer ersten Frage. So, die zweite Frage, ich habe noch Zeit. Die zweite Frage kommt aus Markus Evangelium 4, 1 bis 20. Warum brauchte Jesus Gleichnisse, um seine Botschaft zu vermitteln? Warum legte er sie nur seinen Jüngern aus, als sie allein waren? Und dann vielleicht die Frage noch, hatten die normalen Juden kein Recht auf die Auslegung gehabt? Genau, so, was ist ein Gleichnis vielleicht, zuerst mal? Ein Gleichnis ist eine irdische Geschichte mit einer himmlischen Bedeutung. Das ist so, was ein Gleichnis wäre. Und Jesus benutzt das in einer sehr, meiner Meinung nach, in einer sehr cleveren Art und Weise, weil er benutzt es und jeder hat eine Chance gehabt, seine Botschaft zu verstehen, weil er benutzt Geschichten und Bilder, die den Menschen vertraut waren, wie Brot, Salz. Er benutzt auch eine Hirte. Und das ist natürlich im Gegensatz zu die religiösen Lehrer von seiner Zeit, die eine sehr akademische Sprache benutzen, wenn sie mit den Leuten sprechen, oder sie zitieren einfach entweder aus der jüdischen Tradition oder sie zitieren andere jüdische Lehren. Und das war für die Menschen völlig fremd gewesen. Ich meine, die Leute waren nicht gebildet wie wir. Sie haben keinen Bachelor gehabt in Theologie oder sonst was noch. Das ist so einfach zu ihren Zeiten was einfache Menschen gewesen. Und Jesus spricht in Gleichnisse, um geistliche Wahrheiten für die Menschen verständlich zu machen. Und es ist eine Art und Weise, die jedem vertraut war zu dieser Zeit. Sie waren Gleichnisse gewohnt gewesen. Wenn wir auch zum Beispiel in Psalm reden, sehen wir, dass da schon damals in Gleichnisse gesprochen worden ist. Auch Nathan spricht zu David in ein Gleichnis, als er ihm erzählt hat von, hey, du hast mit Bathsheba geschlafen. Spricht er da in ein Gleichnis. So, die Leute waren vertraut mit dieser Art und Weise, wie Jesus das gemacht hat. So, um unsere Frage zu beantworten, warum macht er das? Weil er das so verständlich machen wollte wie möglich. Die zweite ist, Jesus hat gewusst, nicht jeder wird gleich reagieren auf seine Botschaft. So, er hat es auch bewusst gemacht, um eine Trennung in die Gruppe hineinzubringen. Weil er hat das gemacht, weil er wollte die Trennung schaffen für diejenigen, die einen Hunger nach Gott hatten, dass sie weiter fragen, hey, was bedeutet das? Was könnte es sein? Und für diejenigen, die kein Interesse gehabt haben, einfach da, weil viele hat Jesus einfach nachgefolgt, weil sie waren interessiert an sein Wunder. Und es hat natürlich auch Gegner gehabt in die Gruppe und da hat er auch diese Art und Weise benutzt, sodass sie ihn nicht einfach jetzt töten könnte. Weil das war ihren Plan gewesen. Es gibt noch viele Gründe, wieso er das gemacht hat, aber das ist so unsere Hauptgründe. Und wieso hat er das seinen Jungen ausgelegt? Sie hatten natürlich einen Hunger gehabt. Sie haben ihn gefragt. Und ich finde das wirklich, wirklich spannend, dass in diesem Moment, vor allem da sehen wir, dass noch ein Prophetie erfüllt worden ist von dem Messias. Und das finden wir in Jesaja 6, Kapitel 6, 8 bis 10. Werde ich heute nicht vorlesen, weil meine Zeit ist bald fertig. Und könnt ihr gerne zu Hause aus so selber lesen. Aber ein Prophetie wäre auch hier von dem Messias erfüllt, wo es steht, dass die Leute wird ein härteres Herz haben und sie werden ihm nicht zuhören wollen. Und das ist hier auch jetzt erfüllt worden von dem Messias. So, das ist zu unseren zwei Fragen. Hey, wenn ihr noch Fragen habt, im Livestream, wenn ihr noch Fragen habt, hey, schreibt es mir bitte oder Silvia. Oder wenn ihr Fragen habt, hey, schickt es uns bis Mittwoch. Und wir beantworten es gerne. Ich mache es gerne, weil ich glaube, ich profitiere sehr viel davon. So, das ist nur ein Vorteil für mich. So, hey, ich wünsche euch einen schönen Sonntag und sei gesegnet. Tschüss miteinander.
Ja, es ist wirklich spannend. Und vertiefe dich nochmal in diesen Text. Vielleicht kommen auch noch Fragen raus. Wir schauen uns jetzt wieder eine Erklärung oder eine Übersicht an zum Markus-Evangelium. Und es dünkt mich, ganz eine gute Übersicht, aber es geht hühnenschnell. Und darum tut es ganz gut, wenn man das immer wieder anschaut. Man bricht immer etwa dort ab, wo man gerade stehen beim Lesen. Und vielleicht werden auch durch das schon ein paar einzelne Fragen wieder beantwortet oder erst recht ausgelöst. Wer weiß?
Das Evangelium nach Markus. Es ist einer der ersten Berichte über das Leben von Jesus. Frühe Überlieferungen schreiben es dem christlichen Schriftsteller Markus zu, der auch Johannes Markus genannt wird. Er war ein Mitarbeiter von Paulus und ein enger Gefährte von Petrus. Der Kirchenvater Papias sagt sogar, dass Markus alle Augenzeugenberichte und Erinnerungen von Petrus gesammelt und dann zu diesem Bericht zusammengefasst hat. Markus hat die einzelnen Teile aber nicht zufällig zusammengewürfelt, sondern er hat die Geschichte von Jesus ganz sorgfältig aufgebaut. In der ersten Zeile des Buches sagt Markus, das ist der Anfang des Evangeliums von Jesus, dem Messias, dem Sohn Gottes. Interessant daran ist, das ist das einzige Mal, dass Markus uns sagt, was er denkt. Im Rest des Buches erzählt er einfach, was Jesus gesagt und getan hat. Und er berichtet, wie andere Menschen auf ihn reagiert haben. Markus hat die Geschichte von Jesus als Drama in drei Akten aufgebaut. Der erste spielt in Galiläa, der dritte in Jerusalem und im zweiten Akt ist Jesus auf dem Weg von dem einen Ort zum anderen. Jeder Teil betont ein wiederkehrendes Thema. Im ersten Akt sind alle von Jesus total begeistert und fragen sich, wer ist dieser Jesus? Im zweiten Teil ringen die Jünger mit der Frage, was es für Jesus bedeutet, der Messias zu sein. Und im dritten Akt sehen wir die überraschende Art und Weise, wie Jesus zum messianischen König wird. Lasst uns in das Evangelium eintauchen und sehen, wie sich das alles entwickelt. Nach dem Einleitungssatz zitiert Markus die Propheten Jesaja und Maleachi. Sie kündigten an, dass Gott einen Boten nach Israel senden wird. Er soll Israel darauf vorbereiten, dass Gott selbst kommen wird, um sein Volk zu retten und ihr König zu werden. Markus stellt uns Johannes den Täufer als diesen Boten vor. Und dann, als man gerade erwartet, dass Gott höchstpersönlich auftauchen wird, betritt Jesus die Bühne. Der Himmel öffnet sich. Gottes Geist kommt auf Jesus herab und Gott spricht: Du bist mein geliebter Sohn. Danach präsentiert uns Markus die Zusammenfassung von Jesu Kernbotschaft. Jesus zieht durch Galiläa und verkündet die gute Botschaft, dass Gottes Reich nahe gekommen ist. Jesus führt also die Geschichte des Alten Testaments weiter. Gottes Rettungsmission für seine Welt. Durch Jesus stellt Gott seine Herrschaft über die Welt wieder her, indem er das Böse konfrontiert und dessen Macht über die Menschen besiegt. Und dann lädt Jesus Menschen ein, unter seiner Herrschaft zu leben, indem sie ihm nachfolgen. Danach finden wir eine ganze Reihe von Geschichten. Sie zeigen uns die Vollmacht von Jesus und wie er Gottes Königreich zu den Menschen bringt. Er heilt Menschen, die krank sind oder die von dunklen Mächten beherrscht werden. Und er tut sogar etwas, das aus Sicht eines Juden nur Gott tun darf. Er vergibt Sünden. All diese Taten bewirken viele verschiedene Reaktionen. Einige Menschen folgen Jesus und werden seine Jünger. Andere wissen nicht, was sie denken sollen. Und wieder andere lehnen ihn komplett ab, vor allem die Leiter Israels. Sie werfen ihm Gotteslästerung vor und dass er seine Kraft von dunklen Mächten erhält. Aber Jesus ist von diesen Reaktionen nicht überrascht.
Das Handeln von Jesus zielt darauf hin, den Jüngern zu zeigen, wer er ist. Er lässt sie immer wieder zuzuhören, wenn er mit anderen redet. Er lässt sie immer wieder zuschauen, wenn er handelt. Er lässt sie erkennen, wer er ist. Sie und wir sehen, wenn er 1. Korinther 13 umsetzt.
Wir wollen euch wieder einladen, einfach ganz aufmerksam auf den Bibeltext zu hören, zurückzulehnen und aufzunehmen. Und wir wollen entdecken, wie geduldig und liebevoll, aber auch beharrlich Jesus die Jünger lehrt. Wir hören Kapitel 6, Vers 30 bis 44.
Die Apostel kehrten zu Jesus zurück und berichteten, was sie getan und gelehrt hatten. Darauf sagte Jesus: Kommt, wir ziehen uns an einen einsamen Ort zurück, wo ihr euch ausruhen könnt. Denn ständig waren so viele Menschen um sie, dass Jesus und seine Apostel nicht einmal Zeit fanden zu essen. So fuhren sie mit dem Boot an einen ruhigeren Ort. Aber die Leute bemerkten ihre Abfahrt. Da liefen sie aus den umliegenden Städten am Ufer entlang voraus und waren bereits da, als sie anlegten. Als Jesus aus dem Boot stieg, erwartete ihn eine riesige Menschenmenge. Er hatte Mitleid mit ihnen, denn sie waren wie Schafe ohne Hirten. Deshalb nahm er sich Zeit, sie vieles zu lehren. Spät am Nachmittag traten seine Jünger zu ihm und sagten: Dies ist eine einsame Gegend und es wird langsam spät. Schick die Leute fort, damit sie auf die umliegenden Gehöfte und in die Dörfer gehen können, um sich etwas zu essen zu kaufen. Doch Jesus meinte: Gebt ihr ihnen zu essen? Sie erwiderten: Ja, wie denn? Es würde ein kleines Vermögen kosten, für so viele Menschen Essen zu kaufen. Er fragte: Wie viele Brote habt ihr? Geht und stellt es fest. Sie kamen zurück und berichteten: Wir haben 5 Brote und 2 Fische. Da forderte Jesus die Menge auf, sich in Gruppen ins grüne Gras zu setzen. Sie setzten sich zu je 50 oder 100 zusammen. Jesus nahm die 5 Brote und 2 Fische, blickte zum Himmel auf und bat um Gottes Segen für das Essen. Dann brach er das Brot in Stücke und reichte den Jüngern Brot und Fisch, damit diese alles an die Leute verteilten. Alle aßen, so viel sie wollten. Danach sammelten sie ein, was von den Broten und Fischen übrig geblieben war. Es waren noch 12 Körbe voll. 5000 Männer waren von diesen 5 Broten satt geworden.
Ein spannender Abschnitt, wo wir entdeckt haben, dass Jesus und die Jünger nicht immer einer Meinung sind. Angefangen hat es, dass Jesus eigentlich mit den Jüngern hat wollen, ein bisschen ausruhen. Sie haben sich ein schönes Plätzchen gesucht, aber er hat schon bereits wieder ganz viele Leute gehabt. Und Jesus hat nicht mehr an sich selber gedacht. Wir sehen auch da wieder sein Handeln gemäß 1. Korinther 13. Liebe ist nicht selbstsüchtig. Hoffnung für alle übersetzt es so: Liebe sucht nicht den eigenen Vorteil.
Jesus hat Mitleid. Und da erfahren wir auch wieder etwas von seinem Charakter. Der Markus vermittelt uns da wirklich tiefe Einblick in den Charakter von Jesus. Nochmal, Jesus hat Mitleid mit den Menschen. Haben wir gehört. Oder eine andere Übersetzung sagt im Vers 34, es hat ihn innerlich bewegt. Also da ist etwas abgelaufen. Jesus zeigt sein Mitgefühl. Zuerst stillt Jesus den inneren Hunger der Menschen und dann den äußeren.
Ja, die Notlage ist klar. Sie haben nichts zu essen. Was jetzt?
Der Rat der Jünger schickt die Leute fort, damit sie in die umliegenden Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen können. Danke, verständlich. Und jetzt dem gegenüber steht der Rat, der Vorschlag von Jesus selber, gebt ihr ihnen zu essen.
Was? Das kostet ein Vermögen. Vielleicht hat der Finanzchef gerade im Kopf schnell den Preis für so viel Brot überschlagen. Oh nein, das Geld langt nicht. Das ist ja eine unmögliche Zumutung von Jesus. Man müsste doch realistisch rechnen, oder?
Wir sehen auch da, sie rechnen mit dem, was sie haben. Mit dem Sichtbaren. Etwas scheint mir da sehr wichtig zu sein. Wir können nicht von uns aus über den Reichtum von Gott verfügen. Er legt ihn nicht einfach in unsere Hand, damit wir darüber bestimmen können. Aber wenn Jesus, Vers 37, sagt, gebt ihr ihnen zu essen, dann bin ich überzeugt, dann sorgt er auch dafür, dass sie etwas zu geben haben. Sie rechnen mit dem, was sie auf dem Konto haben. Und Jesus stellt ihnen die Schatzkammer vom Himmel zur Verfügung.
Noch Lust auf eine kleine Rechenstunde zu diesem Text? 5'000 Männer. Wir lassen es jetzt mal bei dieser Zahl. Es hat ja auch noch Frauen und Kinder dabei gehabt. Aber erwähnt werden jetzt 5'000 Männer. Sie lagern sich in Gruppen zu 150. Und Jesus lässt die Jünger den Vorrat ganz genau abzählen. 5 Brot und 2 Fisch. Daran gibt es keinen Zweifel. Und jetzt rechnen die Jünger. 5'000 hungrige Menschen, geteilt durch 5 Brot und 2 Fisch. Unmöglich. Lächerlich. Das geht gar nicht. Aber Jesus nimmt das Wenige und dankt. Und in dieser Verbindung mit dem Vater passiert Gewaltiges. Er gibt den Jüngern das Brot. Und wie oft müssen sie jetzt hin und her laufen? Und wie oft müssen sie das Brot aus der Hand von Jesus nehmen und zur nächsten Gruppe gehen und dort wieder das Brot verteilen? Und ich stelle mir vor, jedes Mal, wenn Jesus wieder ein Stück Brot in ihre Hand legt, dann will er ihnen sagen, merkst du, wie gross meine Möglichkeiten sind? Wie viele Menschen hat jetzt jeder Jünger gerade bedient? 5'000 geteilt durch 12 gibt 416. Also hat jeder mindestens 416 Mal geübt, Jesus kann. Jesus kann. Und dann kommen jetzt noch den Fisch über. Also laufen sie jetzt noch mit dem Fisch hin und her und üben wieder 416 Mal, Jesus kann. Und dann sind alle satt. Und da gibt es noch mal eine Lektion, Vers 43. Reste einsammeln. 12 Körbe voll. Wie viel war es jetzt schon wieder? 5 Brot und 2 Fisch, geteilt durch 5'000 Portionen, plus Rest von 12 Körben. Also irgendwie geht das nicht mehr.
Und was sollen die Jünger und wir daraus lernen? Ich glaube, mit den Möglichkeiten von Jesus zu rechnen. Immer wieder. Mit dem Auftrag gibt er nämlich alles, was er oder was zur Verfügung nötig ist. Zum Auftrag gehören auch die Mittel.
Ja, das ist Jesus. Es muss doch allweg leicht gewesen sein, Glauben zu lernen, wenn man Jesus und seine herrlichen Taten immer wieder sehen und erleben darf, oder?
Ja, wir könnten meinen, wenn wir mal schauen, wie es um den Fortschritt der Jünger letztlich steht. Wir greifen kurz vor. Wir lesen jetzt Kapitel 8, 1 bis 10 und 14 bis 21.
In diesen Tagen hatte sich erneut eine große Menschenmenge versammelt. Da die Menschen nichts zu essen hatten, rief Jesus seine Jünger zu sich und sagte zu ihnen: Die Menschen tun mir leid. Sie waren 3 Tage hier bei mir und nun haben sie nichts mehr zu essen. Wenn ich sie ohne Essen heimschicke, könnten sie unterwegs zusammenbrechen, denn einige von ihnen sind von weit weg hergekommen. Wie sollen wir denn hier in dieser einsamen Gegend genug zu essen für sie finden? Fragten seine Jünger. Wie viele Brote habt ihr? Fragte er sie. 7, antworteten sie. Da forderte Jesus die Menschen auf, sich auf die Erde zu setzen. Dann nahm er die 7 Brote, dankte Gott dafür, brach sie in Stücke und gab sie seinen Jüngern, damit sie das Brot an die Menge austeilten. Sie hatten auch noch einige kleine Fische und Jesus segnete sie und ließ sie durch seine Jünger verteilen. Alle aßen, bis sie satt waren. Und als die Reste eingesammelt wurden, füllten sie 7 große Körbe voll. An diesem Tag waren 4000 Menschen beisammen. Nachdem sie gegessen hatten, entließ er sie nach Hause. Gleich darauf stieg er mit seinen Jüngern in ein Boot und fuhr hinüber ins Gebiet von Dalmanuta. Die Jünger hatten vergessen, etwas zu essen mitzunehmen. Ihr gesamter Proviant bestand nur aus einem einzigen Brot. Während sie über den See fuhren, warnte Jesus sie: Nehmt euch in Acht vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes. Sie glaubten, er sage das, weil sie kein Brot mitgenommen hatten. Jesus wusste, was sie dachten. Deshalb sagte er: Was macht ihr euch Sorgen darüber, dass ihr nichts zu essen habt? Werdet ihr denn nie lernen oder begreifen? Sind eure Herzen zu verhärtet, um das zu verstehen? Ihr habt doch Augen, könnt ihr nicht sehen? Ihr habt doch Ohren, könnt ihr nicht hören? Erinnert ihr euch denn nicht? Was ist mit den 5000 Männern, die ich mit 5 Broten satt gemacht habe? Wie viele Körbe voller Reste habt ihr anschließend gesammelt? 12, sagten sie. Und als ich den Hunger der 4000 Menschen mit 7 Broten gestillt habe, wie viele Körbe mit Resten habt ihr da eingesammelt? Sie antworteten: 7. Da fragte er sie: Begreift ihr denn immer noch nicht?
Es ist ganz erstaunlich, wie schwer das die Jünger oder auch ich lernen. Wieder rechnen sie nur mit dem, was sie haben. Sie sehen ihren Mangel und haben nur Sichtbare vor Augen. Und Jesus wiederholt die Lektion mit viel Geduld. 1. Korinther 13. Wieder müssen sie Brot und Fisch aus seiner Hand nehmen und den Menschen geben. Und dann sehen wir auch menschlich das ungläubige Herz. Eben haben sie doch das Grosse erlebt, wie Jesus jetzt 4000 Menschen mit 7 Brot sättigt. Und dann sorgen sie sich, ob er recht für den Nächsten zur Nacht sorgen kann.
Merken wir etwas? Er kann. Jesus kann. Stell dir mal vor. Stell dir mal vor, du wärst einer von diesen 12 Jüngern. Ich weiss nicht, wie hättest du reagiert, wenn dir so eine unmögliche Aufgabe gestellt wird? Wie reagierst du heute, wenn Gott dich vor eine Herausforderung gestellt. Rechnest du wirklich mit Gottes Möglichkeiten? Überleg dir das einmal, wir wollen uns jetzt einen Moment Zeit nehmen, darüber nachzudenken.
Jesus und die Kranken. Wir finden im Markus-Evangelium viele Krankenheilungen. Im Kapitel 1 geht 3, der Besessene, die Schwiegermutter von Petrus und der Aussetzung. Im Kapitel 2 wird ein Gelähmter geheilt. Im Kapitel 3 ein Kranker mit einer verdorrten Hand. Im Kapitel 5 gibt es nochmals 3, der Besessene und Schwein, die blutflüssige Frau und die Tochter von Jairus. Im Kapitel 7 hat es 2 Krankenheilige, Tochter von der kananäischen Frau und der Taubstumme. Dann im Kapitel 8 ein Blinde, im Kapitel 9 ein Besessene und im Kapitel 10 der Bartimäus. Es sind 12 Krankenheilige und 1 Totenerweckung.
Genau. Wir haben ja schon voran, wo wir jetzt immer wieder gehört haben, die Kapitel 1, 2, 3 und vor allem auch im 5 gelesen, über die Krankenheilungen. Vielleicht hast du wieder mal Zeit, das selber einmal heute Nachmittag oder in den nächsten Tagen in aller Ruhe mal zu lesen. Ich möchte euch ein bisschen näher mit einnehmen, wie jetzt diesen kranken Menschen begegnet ist. Wenn man so liest, sieht man, wie Jesus da ist. Oder dort, wo Jesus ist, da passiert immer wieder etwas. Da ist Leben, da ist Kraft. Er ist einzigartig unter allen Menschen. Es wird kein Kranker zu ihm gebracht, den er als hoffnungsloser Fall anschaut oder abschreibt oder nicht beachtet. Es hat auch damals viel Not und Elend gehabt. Speziell fallen uns die vielen Besessenen auf. Was für eine Macht hat da der Teufel? Aber die Kranken finden den rechten Arzt. Sie kommen mit Jesus in Verbindung. Sie begegnen dem Jesus. Wenn wir die einzelnen Geschichten und Wunder anschauen, die uns da so ausführlich immer wieder geschildert werden, merken wir, dass Jesus immer wieder ganz persönlich mit den Einzelnen umgeht. So individuell. Sie sind recht verschieden. Ihre Krankheit ist verschieden. Auch wie sie zu Jesus kommen, ist ganz unterschiedlich. Aber eins ist bei allen gleich. Sie kommen mit Jesus in Berührung. Und wir beobachten, wie liebevoll, wie herzlich, ja, wie geduldig Jesus mit diesen Menschen ihrer Not, ihrem Leid, ihrer Krankheit begegnet. Er sieht sie nicht nur, sondern er nimmt sie wahr. Er kümmert sich um sie und nimmt sich immer wieder Zeit. Oh, Zeit. Wo immer er gerade ist und durchkommt. Und bei allen Beobachtungen und allem Staunen, glaube ich, dürfen wir eins nicht vergessen. Es geht bei all diesen Wundern immer wieder zuallererst um Jesus. Er steht im Mittelpunkt und nicht das Wunder. Jesus möchte nicht zu einer Sensation werden. Darum glaube ich auch übrigens, dass er zum Beispiel bei Aussetzung in Kapitel 2 verboten hat, über die Heilung zu reden. Ich selber bin in meiner Zeit auf dem Stuhl mit Jesus immer noch bei dem ersten Kapitel beim Markus-Evangelium. Ich habe gemerkt, da ist so eine Fülle, so ein Reichtum in den einzelnen Versen oder sogar in meinen Worten. Ich habe mich zum Beispiel gefragt, wie verhält sich der Kranke Jesus gegenüber? Ich möchte euch ein kurzes Beispiel aus Kapitel 3 geben, das wir schon gelesen haben. Es geht um die Hand von einem Mann, der geheilt worden ist. Jesus richtet dort 2 Befehle an ihn. Komm her, komm an. Das kann der Kranke Sind die Beine sind ja gesund. Aber dann fordert Jesus den Mann auf, streck deine Hand aus. Die Hand, die lahm ist. Das ist genau das, was er nicht kann. Sagt er, ich kann nicht. Eigentlich ist es unmöglich, der Befehl von Jesus. Aber der Mann macht das, was er eigentlich nicht kann. Er streckt die Hand aus. Ohne lange zu überlegen und zu zögern. Er macht es, weil Jesus ihm das sagt. Und wisst ihr, was man da merkt? Da wird sein Glaube, da wird sein Vertrauen sichtbar. Und die Hand wird augenblicklich geheilt. Nimm dir doch einmal Zeit, zum Beobachten, wie sich die Kranken Jesus gegenüber verhalten. Ich kann euch sagen, hochinteressant. Und wir gehen immer dieser Frage nach, wer ist der Jesus? Oder wir können auch fragen, was erfahren wir über Jesus in diesem Moment? Auch da ein kurzes Beispiel aus Kapitel 2, wo Jesus einen Gelähmten heilt. Haben wir auch schon gelesen. Jesus sieht, bin überzeugt, von dem Mann das Herz. Er kennt seine grösste Not, die er hat. Darum auch seine Antwort. Und ich habe mich gefragt, wie tief sind die Augen von Jesus, oder wie tief dringen die Augen von Jesus in den Menschen? Und was für eine Liebe und Autorität liegt in seinem Wort? Es heisst dort, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Unwahrscheinlich. Eindrucksvoll ist das Wort von Jesus, wo er sagt, ich sage dir. Wie kraftvoll ist das Wort ich. Ich sage. Ich sage und es passiert. Auch da. Wow, oder? Das Wort von Jesus ist gleichzeitig nicht nur ein Wort, sondern gleichzeitig auch eine Tat. Was für eine Macht liegt in dem Wort von Jesus? Teilung eigentlich ganz einfach. Ein Wort, ein Befehl und die Hand, haben wir auch gehört, ist gesund. Oder in einer anderen Geschichte, ein Wort und die sterbenskranke Frau steht auf und geht arbeiten. Oder das Wort von Jesus und ein totes Mädchen steht auf und lebt. Hast auch du die Macht von seinem Wort zu erfahren? Am letzten Sonntag haben wir etwas gelesen und auch das hat mich irgendwie nicht losgelassen. In Kapitel 5, der Besessene bei Gadara und die Schweineherde. Ich habe mich dann gefragt, was ist die Wirkung von dem Wunder, das dort passiert ist, auf das Umfeld? Das Wunder, also die Wirkung von dem Wunder auf das Umfeld und auf die Umgebung. Es ist doch erstaunlich, dass Dämonen von Jesus so viel besser kennen, also Dämonen Jesus besser kennen als die Menschen selber. So einen Namen hat ihm noch kein Mensch gegeben, was dort heisst, Sohn des höchsten Gottes. Wo der Majestät von Jesus zittert, eine ganze Legion von Teufeln. Sie bietet ihn und gehorchen ihm auf das Wort. Was für eine Macht wird da sichtbar? Seine Macht. Seine Macht auch über Hölle und über das Heer von diesen Teufeln. Ich möchte euch vorstellen, die Menschen, die dort waren, was da passiert. Jesus demonstriert seine Überlegenheit und setzt dieser zerstörerischen Macht endgültiges Ende. Und dann ist es so wunderbar zu sehen, wie sich der arme, der geheilte Mann so an Jesus klammert, im wahrsten Sinne. Das bringt ihm sein Vertrauen zum Ausdruck. Er möchte bei ihm sein, sagt er. So tief ist er erfasst von dieser Macht und von dieser Liebe von Jesus. Jetzt gehört er dem Stärkeren mit Leib und Seele. Eigentlich ein hoffnungsloser Fall. Es muss mit dem Besessenen ganz furchtbar gewesen sein. Es wird ausdrücklich da betont in Vers 3, niemand konnte ihn fesseln. Es ist unmöglich gewesen. Und dann wieder im Vers 4, also es wird nochmal nachdoppelt, und in der Bibel ist das immer ganz interessant, nochmal und nochmal, es wird eine zusätzliche Betonung machen, Vers 4, nochmal, niemand konnte ihn zähmen. Niemand hat es können. Niemand. Und Jesus? Er kann. Jesus sieht auch heute Morgen deine Situation. Er kennt dich. Und weißt du was? Er kann. Er kann. Und nochmal, weißt du das, dass er kann? Glaubst du das? In deiner Situation, wo du für dich drinstehst? Er kann Brot vermehren, haben wir gerade gehört. Er kann Kranke heilen. Er kann Besessene in die Freiheit führen. Er kann Ketten sprengen. Und er kann auch in deinem Leben, heute Morgen, was auch immer, er kann. Er kann auch dich von Gebundenheiten befreien. Vielleicht hast du eine Unmöglichkeit in deinem Leben. Das kannst du auch verrotieren. Du weißt es. Eine Unmöglichkeit. Und du musst im Vertrauen vielleicht heute Morgen ganz neu wieder aussprechen: Jesus, du kannst. Jesus, du kannst.
In den nächsten Bericht lernen wir wieder Kranke genauer kennen. Und auch das Handeln von Jesus wird uns eingehend geschildert. Es ist erstaunlich, dass Jesus sich so viel Zeit nimmt für jeden Einzelnen. Wir hören Kapitel 7, die Heilung vom Taubstummen.
Jesus verließ Tyrus und ging nach Sidon. Dann kehrte er zurück an den See von Galiläa und in das Gebiet der 10 Städte. Ein Mann, der taub war und kaum sprechen konnte, wurde zu ihm gebracht. Die Leute baten Jesus, dem Mann die Hände aufzulegen und ihn zu heilen. Jesus führte ihn an einen ruhigen Ort, fort von der Menge. Er legte seine Finger in die Ohren des Mannes. Dann benetzte er die Fingerspitzen mit seinem Speichel und berührte damit die Zunge des Mannes. Schließlich blickte er zum Himmel auf, seufzte und befahl: Öffne dich! Und im selben Augenblick konnte der Mann hören und normal sprechen. Jesus ermahnte die Menge, niemandem davon zu erzählen. Doch je mehr er es ihnen verbot, desto rascher verbreiteten sich die Nachricht, weil sie vor Staunen völlig außer sich waren. Wieder und wieder sagten sie: Es ist alles wunderbar, was er tut. Er heilt sogar die Tauben und Stummen.
Da spricht Jesus nicht nur ein Wort, sondern er handelt. Ganz viele Details werden uns da geschildert, wie die Heilung passiert. Zuerst ist mir aufgefallen, dass Jesus den Menschen vor sich sehr ernst nimmt. Er geht ein Stück Weg mit ihm. Führt ihn an einen ruhigen Ort, weg von den anderen. Jesus und der Mann, ganz allein. Es geht nicht um die anderen. Es geht nur um den einen, der jetzt bei Jesus ist.
Und darum würde ich dich immer wieder, ich kann es nicht anders, als dich immer wieder ermutigen, auf deinem Stuhl bei dem Jesus. Begegne ihm, Jesus. Und du, ihr allein.
Haben wir gemerkt, dass Jesus den Finger zuerst in die Ohren vom Kranken legt und nachher auf seine Zunge? Wie Jesus zum Himmel aufschaut und seufzt und dann das gewaltige Wort spricht: Öffne dich. Er öffnet zuerst das Ohr und dann löst er die Zunge. Jesus befiehlt und im gleichen Augenblick kann der Mann normal reden.
Ihr habt euch sicher auch schon gefragt, warum handelt Jesus so? Er hat einen Taubstummen vor sich. Ich muss euch das ein bisschen vorstellen, immer wieder. Er hat einen Taubstummen vor sich und ist ganz allein mit ihm. Er kann sich auch mit ihm nicht unterhalten. Aber Jesus findet einen Weg, um ihm anschaulich zu machen, was er vorhat. Er will etwas mit den Ohren und mit der Zunge machen. Wie gespannt hat echt der Kranke jede Bewegung von Jesus verfolgt. Durch den Blick nach oben und eine leichte Bewegung beim Seufzen kann Jesus ihm sogar zeigen, dass eben die Hilfe von oben kommt.
Schauen wir uns doch noch einen weiteren Bericht an, um zu entdecken und zu erleben, wie Jesus ist und wie er den einzelnen Menschen anhand von 1. Korinther 13 begegnet. Kapitel 8, die Heilung vom Blinden.
In Bethsaida brachten einige Leute einen Blinden zu Jesus und baten ihn, den Mann zu berühren und zu heilen. Jesus nahm den Blinden an der Hand und führte ihn aus dem Dorf hinaus. Dann spuckte er dem Mann auf die Augen, legte ihm die Hände auf und fragte: Siehst du etwas? Der Mann sah sich um. Ja, sagte er. Ich sehe Menschen, aber nicht sehr deutlich. Sie sehen aus wie umhergehende Bäume. Da legte Jesus seine Hände wieder auf die Augen des Mannes. Und als sich der Mann erneut umschaute, war er völlig geheilt und konnte alles deutlich erkennen. Jesus schickte ihn nach Hause und sagte: Geh auf dem Weg nach Hause nicht durch das Dorf.
Wir sehen einmal mehr den Charakter von Jesus, wie er die Not und die Bedürfnisse der Menschen sieht und auf sie eingeht.
Wie sensibel hat er ihn so an die Hand genommen? Hand in Hand gehen sie raus aus dem Dorf. So das Bild. Ein wunderschönes, grossartiges Bild für die Führung von Jesus.
Vieles erinnert uns in dieser Geschichte an die Heilung des Taubstummen. Wir sehen hier aber, dass Jesus in zwei Akten heilt. Schrittweise, phasenweise. Hat Jesus nicht durch ein einziges Wort den Blinden auf einmal sehend machen können?
Ich glaube, das ist gar keine Frage. Auf jeden Fall. Das hat er ja oft gemacht. Aber Jesus behandelt die Menschen so ganz verschieden. Jeder, wenn es nötig hat. Er will, glaube ich, dem Kranken da ganz klar machen, dass die Hände von Jesus ihn geheilt haben. Zweimal spürt er die wunderbaren Hände auf seinen Augen.
Wenn wir Jesus auch in unserem Leben immer wieder Gelegenheit geben, seine wunderbaren heilenden Hände auf uns zu legen, damit wir zu Sehenden werden.
Brauchst du seine heilenden Hände? Möchtest du das Gebet für etwas in Anspruch nehmen? Komm doch einfach nach dem Gottesdienst dort hinten zum Kreuz. Da wird es Menschen haben, die gerne für dich beten. Die gerne mit dir zusammen in Anspruch nehmen, das, was wir jetzt immer wieder gehört haben, Jesus kann. Darf ich bitte, dass die Band früher kommt? Der geheilte Blinde sieht zuerst Jesus, bevor er einem Menschen in die Augen schauen kann. Ich weiss nicht, müssen wir nicht immer auch wieder üben, wegzuschauen von allem Sichtbaren, damit uns die Augen geöffnet werden für den Unsichtbaren?
Was für ein Vorrecht, dass wir all die Geschichten haben von Jesus. Dass wir den Unsichtbaren, den Jesus, der kann, dass wir an ihn glauben dürfen. Und wenn du an ihn glaubst, dann laden wir dich ein, aus ganzem Herz das Bekenntnis mitsingen: Jesus, Sohn von Gott.